Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, du hast zugesagt, dass du in deinem Wort zu uns kommst. Ich will gerne Werkzeug sein, will das weitersagen, was du mir wichtig gemacht hast, aber dir nicht im Wege stehen. Du sollst handeln. Amen. Ich hoffe, ihr seid auf eine Bußpredigt gefasst. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man am Bußtag etwas anderes, etwas Schönes hören will. Denn der Predigttext lässt uns keinen Spielraum. Der Predigttext legt den Finger in eine tiefe Wunde, die schwer heilen will. Hört den Text aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 22. Des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, sprich zu ihnen, du bist ein Land, das nicht gereinigt wurde, das nicht beregnet wurde zur Zeit des Zorns, dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Lande. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied. Sie lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinem Sabbat verschließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen entheiligt. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen, Menschen umzubringen, um ihrer Habgier willen. Und die Propheten streichen Tünche darüber, haben Truggesichte und wahrsagen Lügen. Sie sagen: So spricht der Herr, wo der Herr doch gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewalt, sie rauben drauf los, bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suche unter ihnen, ob jemand eine Mauer zieht, in die Bresche treten würde vor mir für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen, spricht der Herr. Darum schütte ich meinen Zorn über sie aus und mit dem Feuer meines Grimms mache ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf sie zurückfallen, spricht Gott, der Herr. Der Herr segne uns dieses harte Wort. Im Alten Testament begegnet es uns mehrmals, dass Gottes Gericht sich ausdrückt, indem Trockenheit das Land heimsucht. Erinnert ihr euch an die Sommer 21 und 22? Ich bin der Eindruck nicht losgeworden, dass es eine Mahnung Gottes auch an unser Land war. Wollt ihr wirklich so weitermachen? So selbstgerecht? So gierig? So gottvergessen? Trockenheit als Gericht Gottes, als Mahnung? Unser moderner, physikalisch gebildeter Geist protestiert und sagt: Glaube hat was mit dem Herzen zu tun und der Regel Regen mit den Meteorologen. Die Bibel sagt, und wo ist da der Unterschied? Vor Gott ist die Schöpfung eine Ganze. Bei all den Grausamkeiten, die unsere Erde überziehen, ich würde es nicht voreilig zur Seite tun. Ich bin mir nicht sicher, ob die Trockenheit so zu deuten ist, aber ich bin mir sicher, dass es möglicherweise Gottes Reden ist. Aber das ist nicht der Schwerpunkt dieses Textes, sondern es ist eigentlich der Einstieg. Der Schwerpunkt ist die Beschreibung, was Gott schmerzt. Und es schmerzt ihn, die Gier der der Mächtigen, die über Leichen gehen. Und die Lügen der geistlichen Lehrer, die Gottes Wahrheit vernebeln, die verwischen zwischen Gut und Böse und die Gottes Willen ignorieren. Versteht ihr, dass ich da ein bisschen zusammenzucke? Geistliche Lehre ist meine Aufgabe. Herr, habe ich die Wahrheit geredet? Oder bin ich eingeknickt und habe den Leuten gesagt, was sie hören wollten? Die Frage stelle ich mir schon. Ja, und die Erkenntnis, die Gott gesendet hat, die Propheten, sie sollten ausrichten, was Gott diesem Volk sagen will. Und sie haben eigene Texte formuliert, um sich beliebt zu machen. Ja, und die Wirtschaftsbosse, der damalige Landadel, sie beuten aus, um reich zu werden. Ich könnte mir es leicht machen und sagen, es ist das Bild einer feudalen Gesellschaft in der antiken Zeit, ist nicht unser Thema. Auf den ersten Blick mag das stimmen, aber wenn ich genauer hinschaue, muss ich einfach zugeben, es ist zeitlos. Hier ist die Beschreibung, dass die Könige und die Priesterkaste, die mittlere Ebene und der Landadel und die Prophetenschar, die sind die Autoren der Kritik. Heute würden dort andere Namen stehen. Aber das Grundmuster, das ist das Gleiche. Und das Grundmuster heißt, das Motiv des Handelns ist die Gier nach Wohlstand. Und bei der Frage der Mittel gibt es keine Grenzen mehr. Hauptsache die Zahlen stimmen. Das war damals so und das ist heute nicht anders. Und kritisch wird es, wenn der Preis dafür beschrieben wird. Der Preis, sie haben Gott verlassen. Ihr Wohlstand ist ihr Gott. Und sie weigern sich, auf ihn zu hören. Sie imitieren seine Stimme und legen ihre Wünsche hinein und sie deuten seine Gebote um. Ist mir das fremd? Kaum. Unsere globale Wirtschaft hat ein Ziel: Macht und Geld. Die Mittel werden euch jeden Tag vor Augen geführt, ab 7:30 oder 8:00. Oder 10:00. Es sind alle Mittel recht. Hauptsache die Kasse stimmt. Und wer versucht auszusteigen, wer sagt, ich will mit weniger auskommen, ich will mich an diesen Kreisläufen, bei denen die einen immer reicher werden und die anderen immer ärmer, nicht mehr beteiligen, der spürt plötzlich, wie schwer das ist, wie sein eigenes Geschäft ins Schleudern kommt. Wie er persönlich aneckt. Unsere Möglichkeiten sind so fürchterlich begrenzt. Und immer dann, wenn diese Themen angeschnitten werden, füllt sich das Herz langsam aber sicher mit einer Ratlosigkeit. Was soll ich denn machen? Ich kann es doch nicht ändern. Solange ich in den Kategorien dieser Welt denke, kann ich es wirklich nicht ändern. Ein Mensch, mit dem mich sehr viel verbunden hat, der hat mir mal erklärt und hat gesagt, naja, die Bösen haben uns bloß nicht gelassen, in der DDR endlich mal eine gerechte Ordnung aufzubauen. Da habe ich ihn gefragt, nenne mir ein Land auf dieser Erde, in dem der Versuch, eine neue, gerechte, sozialistische Ordnung aufzubauen, nicht in einer fürchterlichen Diktatur geendet ist. Er konnte mir keins nennen. Die Versuche auf dieser Erde und mit menschlichen Mitteln etwas aufzubauen, was dem Willen Gottes entspricht, ist mit menschlichen Mitteln nicht möglich. Und die Ratlosigkeit wird noch tiefer. Aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn wieder Tausende auf die Straße gegangen sind und haben etwas gefordert, Sie können sagen, wogegen sie sind. Sie können sagen, was sie fordern, aber sie können dir nicht sagen, wie es geschehen soll. Diese Ratlosigkeit ist lähmend. Und ich verstehe jeden, der sagt, hör mir auf damit, ich will es nicht mehr hören. Aber das hilft uns nicht. Denn Gott legt den Finger in die Wunde und sagt, ich bin nicht einverstanden damit, was Menschen Menschen antun. Und ich bin nicht einverstanden, und hier kommen wir wieder auf den Kern, wenn alles, was man mit Geld kaufen kann, an die Stelle tritt, an der eigentlich Gott stehen will. Die Mitte unseres Lebens. Was ich bis jetzt gesagt habe, geht keinen Schritt weiter als das, was andere auch sagen. Könnt ihr in jeder Zeitung lesen. Sag mal in einer christlichen Zeitung. Wie sieht ein Ausweg aus? Und ich bin so dankbar, dass der Ausweg in diesem Text sehr deutlich und klar formuliert wird. Man kann es bei der Beschreibung der Notlage fast überhören. Gott klagt. Im vorletzten Vers heißt es, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer zieht, ob jemand in die Bresche tritt für dieses Land, damit ich es nicht vernichten muss, nicht richten, nicht strafen. Und Gott musste damals sagen, ich habe im ganzen Volk Israel keinen gefunden, der dazu bereit war. Alle waren nur Opfer. Die Mächtigen waren Opfer, weil sie eben nicht anders können. Die Ohnmächtigen waren Opfer, weil man sie nicht lässt. Alles nur Opfer. Und es war keiner da, der in den Riss tritt. Was heißt das, wenn einer in den Riss tritt? Stell dir unser Leben vor wie eine Stadt. Diese Stadt ist von einer Mauer umgeben, die sie schützen soll. Und immer dort, wo Menschen Gottes Gebote übertreten, ist ein Riss in der Mauer. Immer dort, wo Menschen nicht Gott ehren, sondern anderes, ist ein Riss in der Mauer. Und immer dort, wo sich einer findet, der in diesen Riss hineintritt und sagt, Herr der Herrscharen, hier ist ein Riss in der Mauer. Ich bekenne es dir und ich spreche es laut und vor dir aus und ich beuge mich darunter, dass wir dieses Volk, diesen Riss zugelassen haben. Dort kann Gott handeln. Im Bekennen, im Bereuen, im Beugen liegt der Schlüssel. Dass Menschen schuldig werden, hat etwas damit zu tun, dass die Menschheit sich entschieden hatte, wie Gott zu sein. Und das trägt Früchte, bittere Früchte. Aber dass Menschen bekennen, wo die Verbindung zu Gott gefehlt hat und wo sich Risse gebildet haben, wir entscheiden, ob wir sie erkennen und bekennen oder ob wir schweigend wegsehen. Und im Vers 30 sagt Gott, es ist ein Jammer. Es findet sich keiner, der in den Riss tritt. Wärst du dazu bereit, in den Riss zu steigen? Bist du dazu bereit, dass du bekennst, Gott, ich sehe Dinge, von denen ich weiß, die sind schlimm. Und ich bekenne es vor dir, dass ich damit nicht einverstanden bin und ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Aber ich bekenne es dir und will bereit sein zu sagen, Herr, hier geschieht Schuld. Hier wirst du entthront und dein Wort wird gebeugt. Wärst du dazu bereit? Es kostet dich etwas. Es kostet dich die Selbstgerechtigkeit. Es kostet mich, dass ich nicht sagen kann, ne, pass mal auf, ich bin doch gar nicht schuld dran. Leute, ich habe nicht eine einzige der Raketen gebaut, die jetzt auf Menschen abgeschossen werden. Was kann denn ich dafür? Innerweltlich nicht. Aber ich bin ein Teil dieser Menschheit, die das tut. Ich hänge mit drin. Übrigens, ein Teil meines Gehaltes kommt aus den Steuergeldern, die in den Waffenfabriken eingenommen werden. Ups, ich hänge mit drin. Und ich steige aus der Empörungskultur. Keine Ahnung, wo ich den Begriff jetzt mal gehört habe, aber ich fand den gut. So viele Menschen empören sich gegen die und gegen die und gegen die. Und wer ist alles schuld? Und was ändert sich dadurch, dass Menschen auf den Titelseiten der Zeitung schuldig gesprochen werden? Die haben deine Rente versaut. Und die machen deine Firma kaputt. Und die sind dran schuld, dass Straßensperrungen sind und so weiter. Was ändert sich dadurch? Eine kurzzeitige Entlastung der Seele, du kannst mal Dampf ablassen, aber dann, im Endeffekt, wird es noch schlimmer. Diese Kultur der Empörung verteilt die Lasten immer nur anders und neu und schafft nicht ein Krümelchen Schuld aus dieser Welt. Und Gott sagt, bitte wähle den anderen Weg. Stell dich in den Riss. Unser Predigttext bleibt bei der Gerichtsandrohung stehen und bei der Klage Gottes, dass sich da keiner findet, der an den Riss tritt. Nun ist es aber nur ein kleines Bröckchen aus dem Buch des Propheten Hesekiel und im Kapitel 33. Dort wird ganz klar gesagt, welche Handlungsanweisung der Prophet dem Volk Israel ausrichten soll, nämlich kehrt um und tut das Richtige. Punkt. Was heißt das? Heißt das, dass wir jetzt eine Revolution vom Zaun brechen und alle nur noch Gutes machen? Das wird uns nicht gelingen. Und ich komme noch einmal auf den Vers 30 zurück. Lasst uns in den Riss treten. Das ist das Richtige. Wenn ich sage, kehrt um, ich setze nochmal den Gedanken neu an, stelle dir eine Tabelle vor, wovon kehre ich um und wohin kehre ich um? Sind mir zwei Themen eingefallen. Das erste, wovon? Lasst uns umkehren von der Haltung, danke Gott, dass ich nicht so ein schlimmer Sünder bin wie die anderen. Jesus gebraucht das in einem Gleichnis mal, wo er sagt, wer so redet, ist nicht gerechtfertigt. Aber der andere, der sagt, Gott, ich bin ein Teil dieses Volkes. Ich beuge mich unter dem, was geschieht. Ich beuge mich unter meiner eigenen Schuld. Ich beuge mich unter meinem Anteil an der Schuld anderer. Und ich beuge mich unter fremder Schuld. Herr, sei uns Sündern gnädig. Und Jesus sagt, wer so betet, geht gerechtfertigt nach Hause. Das heißt Umkehr. Weg von den Schuldzuweisungen hin zu dem auf Knien sagen, Gott, ich sehe einen Riss, ich bekenne ihn dir, ich spreche ihn vor dir aus und ich bitte dich, heile. Und die Zusage, dass dort, wo Menschen Schuld aussprechen, eigene oder fremde, Heilung beginnt. Diese Zusage steht in der Bibel. Und ich bin mir sicher, wenn Gott sagt, ich spreche Heilung aus, dann betrifft das deinen Körper, dann betrifft das deine Seele, dann betrifft das deinen Geist, denn du bist ein ganzer Mensch. Dort, wo Menschen sich beugen, eigene oder fremde Schuld vor Gottes Altar schleppen, wird die Verbindung zu Gott geheilt. Und wo die Verbindung zu Gott geheilt wird, fließt wieder das, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Wer von euch besitzt eine Kaffeemaschine? Also viele. Du willst die einschalten und irgendjemand, so Dösbaddel, hat einen Stecker rausgezogen. Dachtest du, der Stecker ist drinne. Du gehst dem Elend nach, weil ohne Kaffee ganz schwierig, und stellst fest, die Sicherung hat's rausgepfatscht. Du klickst die Sicherung wieder rein, batsch, geht sie wieder raus. Ah, Maschine kaputt, Masseschluss, irgendwas. Und dann stehst du in deiner Küche und schimpfst über die Leute, die dieses, wirklich dieses schludrig zusammengeschossene Ding gebaut haben. Kommt es davon wieder in Gang? 0, gar nicht. Du wirst es wohl in eine Werkstatt schaffen oder die guten Erzgebirger unter uns, die schrauben erst mal das Gehäuse auf, gucken nach und finden, da ist doch bloß das Kabel rausgerutscht aus der Listerklemme. Das kriegen wir auch selber noch hin. Klemmst das Kabel an, reparierst und das Ding geht wieder. Herrlich. Strom fließt, Wasser blubbert und die Glaskanne füllt sich und du darfst etwas genießen. Ein banales Bild. Aber so ist es, wenn Menschen Trennung, das ist das andere Wort für Sünde, vor Gott schleppen und sagen, Herr, kaputt. Und der Herr sagt, danke, dass du ehrlich bist zu mir. Und Gott, der Herr, repariert. Und die Kraft Gottes kann wieder fließen. Und du selbst empfängst Kraft. Und dann bekommst du die Kraft, dass du an den Stellen, wo Gott sagt, ich weiß, dass du nicht alles ändern kannst, aber in deinem Spielraum, in deiner Familie, kannst du anders handeln. Nicht Götzendienst, sondern Gottesdienst. An deiner Arbeitsstelle kannst du in Grenzen anders handeln. Nicht Götzendienst, sondern Gottesdienst. Und in deiner Gemeinde kannst du anders handeln. Nicht Götzendienst, sondern Gottesdienst. Die Kraft dazu kommt von ihm. Und sie beginnt dort, wo Menschen sagen, Herr, hier ist ein Riss. Ich bekenne es dir. Darauf liegt eine Verheißung. Damit das nicht vergessen wird, dafür gibt es den Bußtag. Ich weiß schon, es wird nachgerechnet. Ne? Was kostet uns der Bußtag? Wer die freie Presse hat, hat es vielleicht gestern gelesen. So eine Dummheit. Die heilende Kraft Gottes mit Geld aufzuwiegen. Nee, lass uns diesen Tag nutzen. Und wenn er eines Tages als Feiertag abgeschafft wird, na, dann nutzen wir eben die Zeit nach Feierabend. Entscheidend ist, dass wir unserer Berufung folgen. Und die Berufung heißt, hör auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber nimm die Dinge wahr, wie sie wirklich sind und trage diese Wahrheit vor Gott. Und in deinem Gebet, in dem du sagst, Herr, sei uns Sündern, uns Getrennten gnädig, beginnt Heilung. Setzt Gott Gericht aus, fängt er neu an. Manche unter euch, mein letzter Gedanke, ihr merkt, das ist ein Thema, wo es mir ganz schwer fällt, das abzugrenzen. Ne? Ich habe mich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, das ist doch nur Altes Testament. Wir leben doch jetzt in der Zeit des Neuen Testamentes. Ist doch jetzt alles ganz anders. Ich musste beschämt feststellen, nein. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesu Wirken genau mit diesem Satz beginnt. Kehrt um, der Bußruf, und vertraut der guten Nachricht. Und die gute Nachricht heißt, wer Schuld, eigene oder fremde, vor Christus trägt, wird Barmherzigkeit empfangen, wird gerecht gesprochen und durch diese Person kann Gott heilend in dieser Welt handeln. Dem Erkennen, dem Bekennen, dem Buße tun. Das war jetzt falsches Deutsch. Auf dem Erkennen, auf dem Bekennen, auf dem Buße tun liegt die Verheißung von ganz viel Segen. Amen. Und der Frieden Gottes, der größer ist als das, was wir verstehen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.